Ich bete. Ja, das ist unsere Zuversicht, du guter Gott, dass du uns in Jesus Christus das ja so unverbrüchlich zugesagt hast, dass wir in deiner Hand gut aufgehoben sind, geborgen sind, dass du uns nicht im Stich lässt und dass du immer wieder Gutes für uns bereithältst, auch so an diesem Morgen, dass du uns dein Wort gibst, dass es nicht ein toter Buchstabe ist, sondern lebendig wird durch deinen guten Geist, uns ins Herz hinein spricht, nicht nur in den Verstand und so unsere ganze Persönlichkeit erreicht, heilsam verändert und prägt. Darum bitten wir dich jetzt. Hilf uns, dass wir so hören, wie es für uns gut und richtig ist. Amen. Der Predigtext steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, die Verse 16 bis 18. Ihr könnt es auch hier vorne mitlesen. Paulus schreibt: Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Liebe Gemeinde, darum werden wir nicht müde. Wer kann das schon so von sich sagen? Als ich in dieser Predigt saß, nach einem langen Sitzungstag in der Landesverbandsleitung, na, da war ich schon ganz schön müde. Nun gut, Paulus behauptet hier wohl kaum, dass er nicht auch mal müde war. Er redet von einer anderen, einer tieferen Form, von einer ja gewisserweise auch bildlichen Form der Müdigkeit. Die gute Nachricht übersetzt hier: Darum verliere ich nicht den Mut. Was Paulus gerade nicht geschah, wovor er bewahrt blieb, das nennt man heute neudeutsch Burnout. Salopp könnte man die Aussage des Paulus im Zusammenhang mit den vorhergehenden Versen auch so übersetzen: Ich brenne für Christus und meine Aufgabe, die er mir gibt, aber ich brenne nicht aus. Brennen ohne zu verbrennen. Gründe dafür, auszubrennen, mutlos zu werden, hätte Paulus reichlich gehabt. Körperlich ging es ihm zu dieser Zeit nicht gut. Wir können hier an seine Bemerkung gegen Ende dieses 2. Korintherbriefs denken, wo er von einem Stachel im Fleisch spricht und davon, dass des Satans Engel ihn mit Fäusten schlägt. Oder auch an die Verse kurz vor unserem Predigtext, wo er das Bild von den zerbrechlichen Gefäßen gebraucht, die den Schatz beinhalten. Sein unermüdlicher Einsatz, seine vielen Reisen mit den damit ja natürlich vor allem auch damals noch zusammenhängenden Strapazen forderten ihren Tribut. Und natürlich auch sein Alter, er wird weit über 50 gewesen sein. Jetzt werden die Älteren hier alle schmunzeln und denken, was ist denn 50? Aber damals war 50 wie heute 80. Und dann sind wir wieder ganz an einem anderen Punkt. Als ich 2012, kurz nach meinem 50. Geburtstag, eine Thrombose hatte, da sagte mir ein etwas älteres Gemeindemitglied: Hab ich dir doch gesagt, mit 50 fängt's an. Und vor einiger Zeit bekam ich mit, wie sich einige unterhielten, die gerade von den Beefies, wisst ihr, was Beefies sind? Bis 40. Zu den Uhus, was sind die Uhus? Unter 100 gewechselt waren. Und die meinten, naja, mit 40, da geht es langsam zu Ende. Ihr mögt, ob eures Alters darüber schmunzeln, bei den 40-Jährigen schmunzel ich inzwischen ja schon mit. Und darauf war auch das Gespräch natürlich eher angelegt. Aber was natürlich an Wahrheit darunter steckt: Wir altern, jeder und jede, und das aber auch schon in jedem Alter. Die Verkalkung beginnt mit Anfang 20. Das heißt, die Leistungsfähigkeit des Hirns nimmt ab Anfang 20 schon wieder ab. Und damit gilt es umzugehen. Je älter wir werden, desto mehr nehmen die Kräfte ab. Körperlich, aber eben auch mental, geistig. Und darauf gilt es sich eben möglichst frühzeitig sich vorzubereiten. Allein schon von daher sind die Aussagen des Paulus für jeden interessant, ob nun jung oder alt. Aber zurück zu Paulus. Körperlich musste er also einiges einstecken. Dazu kam ja noch, dass er Schläge, Gefängnis, Mordversuche und gleiches mehr aushalten musste. Das kann auch einen starken, einen gesunden Menschen krank machen. Erst körperlich, aber dann vor allen Dingen auch psychisch. Und genau darauf legt man es ja an, wenn man jemand wegen seiner Überzeugung schlägt, ins Gefängnis wirft, mit dem Tod bedroht. Man will ihn innerlich, hier innen drin, schwächen. Man will seinen Willen brechen. Man will ihm den Mut rauben, ihm die Hoffnung nehmen. Wir haben es vorhin gehört, viele Christen in Ländern in Nordafrika, in den arabischen Staaten, aber auch in asiatischen Ländern müssen das durchleiden in unserer Zeit. Und wir leben in der Tat in dieser Hinsicht wirklich komfortabel hier bei uns. Aber auch kleine Sticheleien und Frotzeleien wegen unseres Glaubens können wehtun. Und wenn man das ständig aushält, dann kann das einem und nicht nur einem jungen Christen auch ganz schön Mühe bereiten in seinem Glauben und ihn mutlos machen. Aber Paulus musste auch einiges einstecken, was uns durchaus in ähnlicher Weise bekannt sein könnte. Der große Apostel erlebte als Missionar und Gemeindegründer ja nicht nur Erfolge. Das haben wir immer so im Kopf, wenn wir an Paulus denken. Aber die Apostelgeschichte berichtet ja darüber, wie er in Athen beispielsweise sehr mutig auftrat und den neugierigen Athenern sehr deutlich sagte, dass von ihren vielen Göttern und den ganzen Standbildern, die da auf dem Areopag standen, nur ein einziger Gott sie retten kann. Und dessen Standbild war betitelt mit dem unbekannten Gott. Und Paulus sagte, der allein, das ist der auferstandene Christus. Eben, das ist der unbekannte Gott und der allein kann euch retten. Er erntete in Athen keinen Spott, keine Prügel. Das war ja auch schon mal was, das hatte er oft genug anders erlebt. Aber eben auch keinen Erfolg. Das war so, als würde man in Watte reden. Ja, es ist alles ganz interessant, haben die Athener gesagt. Oh, komm doch noch mal wieder, da können wir uns dann noch mal fröhlich drüber unterhalten. Und das war's. Keine Gemeinde, die dort gegründet wurde, die er gründen konnte. Und da, wo er Gemeinde hatte gründen können, wie oft hatte sich nur kurze Zeit nach der Gründung da Stress eingestellt, Streit aufgebrochen. In Korinth zum Beispiel, wohin dieser Brief hier gerichtet ist, da hatten sich inzwischen herumreisende Lehrer breit gemacht, die Paulus schlecht machten, die ihm vorwarfen, ja, er würde zwar großartige Briefe schreiben, aber er sei ein schlechter Prediger. Und er wurde vor allem dafür kritisiert, dass er keine großen Wundertaten vorzuweisen hätte, weder an sich selbst noch durch ihn an anderen. Paulus musste in Korinth, wie in anderen Gemeinden, die er gegründet hatte, auch befürchten, dass seine ganzen Mühen umsonst waren. Er musste erleben, wie er mit seinen Briefen nicht durchdrang und wie er selbst dann noch vor eine Wand lief, wenn er persönlich vor Ort auftauchte. Wie er nicht ernst genommen wurde. Wie man von ihm mehr Glanz und Gloria erwartete. Wie andere ihn lächerlich machten und damit Erfolg zu haben schienen. Und das alles kann schon tiefen Frust erzeugen. Mobbing und Burnout sind ja keine neuen Phänomene. Wir haben ihnen heute nur Namen gegeben. Und es sind inzwischen anerkannte Phänomene, die auch von Ärzten entsprechend behandelt werden oder von Sozialarbeitern versucht werden zu verhindern, wenn es um Mobbing geht beispielsweise. Wir Menschen, und das steckt ja dahinter, wir Menschen sind nicht unbegrenzt belastbar. Jeder hat seine begrenzte Kraft, physisch wie psychisch. Jeder hat seine Begrenzungen, wenn es darum geht, mit Herausforderungen und Auseinandersetzungen und Krisen fertig zu werden. Jeder hat da seine Grenzen, die natürlich abhängig sind von ganz unterschiedlichen Faktoren, sicherlich zum Teil genetisch bedingt, dann auch von der Erziehung, die man mitbekommen hat, dann auch sehr stark von den Beziehungen, in denen man gerade eingebunden ist, ob man da was hat, wo man sich fallen lassen kann, wo man getragen wird, wo man Zuspruch bekommt, wenn es schwierig wird, hat auch ganz viel mit Bildung und Ausbildung zu tun, also ganz viele Faktoren, die damit hineinspielen. Und hier ist jetzt nicht der Raum, über Mobbing und Burnout zu reden, da wäre ich auch die falsche Person. Deutlich ist vom Predigttext her, dass Menschen und eben wohl auch vor allem stark engagierte Menschen Gefahr laufen, durch andere und auch durch sich selbst unter Druck zu geraten. Krankmachenden Druck. Ein Druck, der eben die Gefahr mit sich bringt, dass man mutlos, müde, verzagt, antriebslos, depressiv wird. Und Paulus sagt hier nicht mit stolz geschwellter Brust, schaut her, mir passiert das nicht. Nein, er sagt schon, schaut auf mich. Aber er sagt das, weil die Korinther eben da einen falschen Kurs fahren, weil sie darauf abfahren, dass nur der ein Guter ist, der immer gut dasteht, der immer erfolgreich ist, der immer geistreiche Reden hält und wundervolle Taten vollbringt, der kraftstrotzend und jugendlich frisch daherkommt, auch wenn er schon jenseits der 50 damals, also heute der 80 ist. Paulus weiß, dass dieser Weg in eine Sackgasse, in die Irre führt. Dass jeder, der so denkt und lebt, mit ziemlicher Sicherheit irgendwann scheitern wird. Keiner schafft es, sein ganzes Leben lang immer gut dazustehen, geistreich zu sein, wunderbar zu handeln, fit und gesund daherzukommen. Jeder kommt an seine Grenzen. Und deshalb schreibt er, schaut her, schaut auf mich. Ich erlebe viele Tiefschläge. Ich bin nicht der große Held, als den ihr mich gerne sehen wollt. Und trotzdem, auch wenn ich das nicht bin, werde ich nicht müde, sondern ich bleibe mutig. Und mehr noch, es geht ja nicht nur um die Erfahrung. Es geht Paulus um Grundsätzliches. Paulus weiß, dass der sich immer selbstherrlich, der immer selbstherrlich lebt, der immer der Stärke und Sieger sein will, der sich keine Blöße geben möchte, dass der an der guten Nachricht des Jesus Christus vorbei lebt. Dass der übersieht, dass die Auferstehungskraft des Christus doch gerade in denen zur Geltung kommt, die ihre Schwäche eben nicht kaschieren, sondern sie akzeptieren, zugeben, offen und ehrlich damit umgehen, vor sich selbst, vor Christus und dann eben auch vor den anderen. Ja, dass es zum Christsein gehört, so übersetzt Luther den Gedanken des Paulus, das Sterben Jesu am Leib zu tragen, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. Ich möchte das mal so formulieren. Jesus ist Mensch geworden und hat sich in die Hände der Menschen gegeben, hat sich ihrem Hass ausgeliefert und hat diesen mit Liebe erwidert und seinen Tod dafür in Kauf genommen. Und seine Schüler können dem nur folgen. Und dann, wenn sie das tun, wird auch etwas von der Kraft des Auferstandenen an ihnen sichtbar. Oder Noch einmal anders formuliert, persönlich zugespitzt. Wenn du in deinem Leben Widerstand aufgrund deines Glaubens erfährst, wenn du aneckst, weil du dein Christsein im Alltag lebst, wenn du vielleicht in deiner Gemeinde auch manchen Mangel wahrnimmst, wenn dein Engagement dort vielleicht mal gerade nicht gewürdigt wird, wenn du dort Verantwortung übernimmst und im Rahmen dieser Verantwortung immer wieder auch Prügel einstecken musst, wenn du krank wirst und deine und andere Gebete nicht erhört werden, egal was es also auch sein mag, sei getrost. Das ist kein Zeichen persönlicher, geistlicher Schwäche, fehlenden Glaubens, sondern du folgst damit nur der Spur deines Herrn. Und er wird sich genau darin verherrlichen. Seine Kraft wird darin zur Wirkung kommen, wo und wie auch immer. Zugegeben, wenn wir Christen uns in dieser Welt umschauen, dann könnten wir schon den Mut verlieren. Und wenn wir unser eigenes Leben ansehen, dann gibt es da sicher auch so manches, was uns mutlos machen kann. Und wenn wir die Situation der Kirchen in unserem Land ansehen, dann könnte uns schon Angst und Bange werden. Und wenn wir vielleicht auch unsere eigene Gemeinde ansehen, dann könnten wir unendlich traurig sein, enttäuscht, die Lust verlieren, uns zu engagieren, hier doch nochmal was zu versuchen, auf die Wege zu bringen, irgendwo aktiv zu sein. Und wenn wir an die Forderungen denken, die uns im beruflichen Alltag gestellt werden, da könnten wir schier verzweifeln und die weiße Fahne hissen. Ich sehe das hier im Haus bei den vor allen Dingen in der Pflegetätigen. Ich ziehe meinen Hut vor dem, was die leisten müssen. Und wenn wir daran denken, dass Tabea hier auf dem Gelände oder von dem Gelände vieles verkaufen muss, ja, dass da alte Ängste wieder wach werden, dass alte Trauma der Insolvenz sich als höchst lebendig erweist. Ja, da möchte sich doch mancher vielleicht nur noch verkriechen, die Decke über den Kopf ziehen, nichts mehr sehen und hören oder eben am liebsten ganz schnell vom Herrn heimgeholt werden. Und dann eben nochmal die Summe von all dem. Wie soll ich das alles, Beruf, Privatleben, Gemeinde, Krankheit, Altersbeschwerden, also all das auf die Reihe bringen? Wo schaue ich hin? Welche Blickrichtung nehme ich ein? Paulus kennt das alles auch, doch er schaut nicht auf das, was so vor Augen steht, sondern er schaut auf das, was dahinter liegt. Er blickt tiefer und er schaut nach oben und er schaut weiter. Er schaut er schaut auf Christus. Er schaut auf dessen Wirklichkeit. Christus ist auferstanden und lebt. Er ist ihm doch begegnet vor Damaskus. Er hat ihn doch da von seinem hohen Ross heruntergeholt und hat damit seine Füße auf festen Grund gestellt. Er hat ein Fundament für sein Leben bekommen dort vor Damaskus. Jesus Christus, der gekreuzigte und der auferstandene Sohn Gottes. Wo ist dir Christus begegnet? An welchen Stellen in deinem Leben hat er dich getroffen, berührt, auf die Beine gestellt, vom Ross heruntergeholt, was auch immer? Wo hat er dir geholfen? Wo hat er in besonderer und eindeutiger Weise zu dir geredet? Wie hat er dein Leben seitdem geprägt und verändert? Mir hat der letzte Blick schon immer mal wieder geholfen. Was wäre aus mir geworden, ohne seine Hilfe, ohne dass seine Kraft aus meinen manchmal doch eher armseligen Versuchen, irgendetwas zu machen, ja, wenn da nicht seine Kraft drin wirksam geworden wäre, gerade auch, was meinen Dienst anbelangt. Und was nimmst du eigentlich noch wahr von dem, was Gott heute tut? Was er um dich herum tut? Und vor allem auch, was er in deinem Leben tut und in deiner Gemeinde, Kirchengemeinde tut. Als Kind habe ich mit meiner Mutter oft ein Spiel gespielt. Ich sehe was, was du nicht siehst. Kennen wahrscheinlich so manche hier, vor allen Dingen, die mit Kindern in Urlaub gefahren sind. Es war ein glänzendes Mittel, sie auf der Rückbank einigermaßen abzulenken für die lange Fahrt, zumindest mal eine Zeit lang. So klingt das doch hier auch. Wir Christen können doch etwas sehen, was andere eben nicht sehen können, was ihren Augen verborgen bleibt. Wir sehen nicht nur das, was vor Augen ist, das Vordergründige, das Äußerliche. Wir sehen nicht einfach nur die Zahlen, messen die Qualität einer Gemeinde nicht daran, ob sie zahlenmäßig wächst und mehr wird. Wir messen die Güte einer Predigt nicht an der Beredsamkeit oder zumindest nicht nur an der Beredsamkeit und dem Unterhaltungswert oder vielleicht an der Zahl der Bekehrung, die aus ihr erfolgen. Wir sehen nicht nur, wie erfolgreich jemand im Beruf ist, wie gesund und gut er sein Leben und vielleicht auch fromm und heilig er sein Leben führt. Wir sehen tiefer. Wir sehen zum Beispiel, dass da jemand auch in tiefer Not traurig froh ist, so wie das Hans-Dieter Hüsch formuliert hat. Wir sehen, dass jemand in der chaotischen Lebenssituation, in der er sich befindet, vielleicht ist er da gar nicht so schuldlos dran, aber wie der trotz und alledem nicht aufhört zu glauben und die Hoffnung nicht aufgibt. Wir sehen auch, dass manches Zeit braucht, dass Menschen Zeit brauchen, um Gott zu finden. Dass Menschen nachdenklich werden, aber deshalb sind sie doch nicht sofort von jetzt auf gleich Christen, sondern es braucht Zeit. Und wir nehmen wahr, da passiert was in diesen Menschen. Wir sehen Veränderungen im Leben von Menschen, die diese selbst für sich noch gar nicht wahrnehmen. Wir sehen sie, weil wir darauf vertrauen, dass Gottes Wort eine Kraft ist, die im Verborgenen sich entfaltet, im Herzen eines Menschen. Paulus schreibt, dass er hier im Text, dass er vor allem deshalb den Mut nicht verliert, dass er keinen Burnout hat, weil sein innerer Mensch ständig erneuert wird. Wir können mutig leben. Wir können uns investieren, wir können uns engagieren, aber wir dürfen genauso auch Nein sagen, wo es an unsere Grenzen geht, wo unsere Kräfte überfordert sind. Weil unser Wert hängt doch nicht davon ab, was wir leisten, was wir schaffen, was wir tun. Im Reich Gottes müssen wir keine Erfolge vorhalten. Wir müssen keine Leistungsnachweise erbringen. Ich habe mich in meinem Studium intensiver mit den Zeugen Jehovas auseinandergesetzt. Und man könnte jetzt über die Lehre und all das, was da abgeht, eine Menge sagen. Aber was mich am meisten entsetzt hat, ist genau das, dass sie von ihren Leuten verlangen, dass sie Leistungsnachweise bringen. Und in dem Moment, wo Menschen nicht mehr können, weil sie alt sind oder weil sie krank sind, da zählen die nicht mehr, da lässt man die im Stich. Weil sie nicht mehr die Stunden bringen, die man bitteschön als Zeuge Jehovas doch zu bringen hat. Das Einzige, was von uns verlangt wird als Christen, das ist es, treue Haushalter der Gnade Gottes zu sein. Frucht. Lehren uns die Gleichnisse Jesu etliche. Frucht wächst von alleine. Sie ist Wirkung des Geistes Gottes. Natürlich. Wir werden dabei nicht außen vor gelassen. Wir müssen ihn in uns zur Wirkung kommen lassen. Das zulassen. Es eben zulassen, dass seine Kraft in unserer Schwäche mächtig wird. Aber wir sollen es eben auch nicht gering achten, von Gott geliebt zu sein. Sondern wir sollen genau daraus unsere Kraft gewinnen und leben. Davon leben, dass wir eben auch Fehler machen dürfen. Nur der macht keine Fehler, der gar nichts tut. Aber das ist, glaube ich, der größte Fehler. Und wir dürfen von unseren Fehlern lernen, weil Christus dann sagt, so, und jetzt steh auf und mutig voran. Ich bin doch dabei. Wir dürfen schwach sein und wir müssen uns unserer Schwäche nicht schämen, sondern wir dürfen gerade da eben die Kraft Gottes erwarten. Als Christen leben wir vor allem von der lebendigen Beziehung zu Gott. Und da darfst du eben zugeben, dass du mit deiner Weisheit am Ende bist oder mit deiner Kraft. Und du darfst einfach die Hände falten. Oder, Gott, du siehst sie, ich habe nichts, ich weiß nichts, ich bin am Ende. Gott abgeben. Du darfst auch einfach mal nur so da sitzen, nichts tun. Das fällt den meisten von uns ungeheuer schwer, einfach nur sitzen und nichts tun. Die Hände in den Schoß legen und einfach Gottes Gegenwart genießen, denn er ist ja da, er ist um uns. Und du darfst sein Versprechen auf dich wirken lassen, dass er mit dir ist bis ans Ende aller Zeiten. Und dass er dir jetzt schon etwas von der Kraft der Ewigkeit zu spüren geben will. Dass die Kraft der Auferstehung schon in dir ist, in deinem Herzen kann sie zur Wirkung kommen, aus dir herausstrahlen. Eine Gelassenheit und eine Freude in dir wecken, die eben nicht von dieser Welt ist. Du darfst seine Liebe spüren. Du darfst dich von ihm in den Arm nehmen lassen. Und das kannst du im Gottesdienst tun. Das kannst du tun, indem du dich zu Hause hinsetzt und Bibel liest, betest. Das kannst du auf dem Balkon tun. Wer hier auf dem Gelände wohnt, der hat jeder einen Balkon da auf diese wunderschöne Landschaft raus. Und dies genießen. Das ist Gottes Schöpfung. Und in ihr ist etwas von der Herrlichkeit Gottes sichtbar. Oder du kannst, weiß nicht, je nach Musikgeschmack, ein Oratorium von Bach hören oder Worship Music, wie auch immer. Und was auch immer dir und deiner Seele gut tut und wodurch dich Gott im Herzen berühren kann, tue das und genieße es. Und begegne daran dem lebendigen Gott. Und dann werden wir auch nicht müde. Darum können wir dann auch mutig leben. Gottes Geist erneuert unsere Kraft täglich von innen, innerlich. Wenn wir auf Christus blicken, wenn wir auf das achten, was nur mit den Augen und nur für die Augen des Glaubens sichtbar ist. Amen.